Bezahlen wird immer einfacher. Ein Klick mit dem Handy und der Kauf ist erledigt. Die Big-Tech-Konzerne wie Apple, Google, Amazon und Co. machen es möglich. Sie drängen ins Finanzgeschäft ein und verändern, unter anderem mit benutzerfreundlichen Apps, den Markt und sammeln Daten. Mit dem klassischen Bankgeschäft hat das nicht viel zu tun. Auch weil die Bezahldienste für die Firmen aus dem Silicon Valley nur ein Geschäft unter vielen sind.
Den Vorteil, den Big Tech eigentlich haben, der auch gleichzeitig die Quelle der Risiken ist, das breite Geschäftsmodell zu haben, wo wir eben Daten und Technologie aus unterschiedlichen Sparten wie E-Commerce, aber auch dann eben Finanzdaten miteinander verbinden, auswerten und nutzen. Das ist etwas, was in der heutigen Finanzregulierung überhaupt nicht berücksichtigt ist.
Das ist Carolina Melches. Sie arbeitet bei Finanzwende Recherche. Das ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Bürgerbewegung Finanzwende, die sich als Gegengewicht zur Finanzlobby versteht. Für Finanzwende Recherche hat Carolina Melches eine Studie zum Einfluss der großen Digitalkonzerne auf unser Finanzsystem erstellt. Es geht um die Risiken und wie wir sie begrenzen können. Denn eines ist klar, Finanzdienstleistungen sind ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft. Sie müssen sicher sein. Doch mit dem Eindringen der großen Tech-Unternehmen ins Geldgeschäft könnten Gefahren für die Kunden, die Wirtschaft und sogar die Demokratie entstehen. Die Studie fragt deshalb, wie man die Digitalanbieter effektiv regulieren kann. Vorgestellt wurden die Ergebnisse in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Google, Apple und Co. von Tech-Riesen zu Finanzriesen hieß der Abend. Und mit Carolina Melches haben VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und der digitalen Szene diskutiert. Und darum geht es in dieser Folge vom Böll Fokus. Mein Name ist Emily Thumi. Herzlich willkommen.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Apple Pay, Amazon, Microsoft Pay, Google Pay und Meta Pay. Die Technologieriesen drängen auf den Finanzmarkt. Das ist offenbar ein attraktives Geschäftsmodell, denn sie sind alle dort eingestiegen. Doch die App-Anbieter sind eben keine Banken und werden bisher kaum kontrolliert. Die EU versucht das zu ändern, denn das Finanzwesen gehört zur kritischen Infrastruktur. Zugleich steigt der Einfluss der Firmen, seitdem Donald Trump wieder zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden ist. Jan-Philipp Albrecht vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung beschreibt die Lage so.
Wenn wir uns daran erinnern, zur Amtseinführung Donald Trumps, bei der also die Chefs von Meta, Google, Apple und Amazon in der ersten Reihe standen und sich im Grunde genommen über den Winter fast ausnahmslos im Schulterschluss mit diesem Präsidenten befanden, der eine Agenda verfolgt mit einem Team, mit einer Mannschaft, die alles andere als für ein demokratisches Miteinander und eine faire, gerechte Gesellschaft stehen. Ich erinnere mich daran, dass J.D. Vance noch vor der Wahl schon gesagt hat, wenn ihr Europäer dazu übergeht, X immer weiter zu regulieren, dann stellen wir im Gegenzug die Hilfe für die Ukraine in Frage.
Die Regulierung eines sozialen Netzwerks als Verhandlungsmasse im Krieg? Durch den Schulterschluss mit der Trump-Regierung steigt die politische Macht der Silicon Valley-Firmen jedenfalls enorm. Groß geworden sind die Unternehmen mit sozialen Netzwerken, Online-Marktplätzen, Computern und Technologie. Expansion in andere Bereiche gehört zur DNA der Firmen. Auch Clouds zur Datenspeicherung und vor allem die für die Zukunft so wichtige künstliche Intelligenz kommt zu großen Teilen aus dem Silicon Valley. Und jetzt auch noch die Banken? Das sensible Finanzgeschäft ist die Königsklasse der Datensammler. Wohnverhältnisse, Hobbys, soziale Aktivitäten, sogar der Gesundheitszustand – das alles zeigt sich auf dem Konto. Schon beim Einkauf am Handy liefern wir jede Menge Daten ab, sagt Aya Jaff. Sie ist Gründerin, Unternehmerin und Autorin.
Das ist natürlich eine große Mischung von verschiedenen Variablen, vom Timestamp, also wann genau hast du gekauft, wie viel hast du gekauft, wie oft gehst du vielleicht auch wieder an denselben Ort zurück. Das wird alles festgehalten und auf eine unbestimmte Zeit, zumindest wenn man auch in vielen Ländern einkauft, festgehalten. Und das sind viele Daten, die man eben abgibt und die man mit Unternehmen, Marketinginstituten teilt, auf die man vielleicht auch gar nicht so Lust hat oder wo man sich das eben einfach auch nicht bewusst ist.
Aya Jaff selbst versucht, so viel wie möglich bar oder mit ihrer Bankkarte zu bezahlen. Denn die Daten sind das eigentliche Geschäftsmodell hinter den kostenlosen Diensten. Was bedeutet das für die digitale Finanzbranche? In der EU bieten die Big Five bislang vor allem digitale Geldbörsen wie Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay und Meta Pay an. Dazu kommen spezielle Versicherungen für eigene Produkte wie Laptops. In den USA ist die Entwicklung schon weiter. Hier vergeben die Digitalkonzerne außerdem Kredite in Form von Buy Now, Pay Later Angeboten oder Finanzierungen für Computer und Handys. Auch Versicherungen finden sich im Portfolio und Apple bietet neuerdings ein Sparkonto an. 10 Milliarden Dollar wurden bei dem Konzern bislang eingezahlt. Noch tiefer sind Tech-Firmen in die chinesische Infrastruktur eingedrungen. Hier werden 90% aller Zahlungen über die Monopolisten Tencent und Alipay abgewickelt. Alipay wurde ursprünglich als Zahlungsdienst für die Verkaufsplattform Alibaba entwickelt, das chinesische Amazon. Versicherungen, Investments und Kreditvergabe gehören in China ebenfalls zum Geschäft. Aber die Big Techs sitzen nicht nur an der Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden, erklärt Carolina Melches von Finanzwende Recherche.
Der zweite Weg, über den Big Tech in den Finanzsektor eindringt, das ist über IT-Dienste. Die setzen nicht bei den NutzerInnen an, sondern werden von Finanzinstituten in Anspruch genommen. Und das sind Cloud-Dienste oder KI, also künstliche Intelligenzassistenten zum Beispiel. Und die werden genutzt für das technologische Backoffice, also zum Beispiel für Kernbankensysteme, für das Risikomanagement oder die Datenspeicherung. Und hier kann man sagen, dass Big Tech eine extrem große Präsenz haben. Also Stand heute haben Amazon, Microsoft, Google und Alibaba dominieren 70% des globalen Cloud-Marktes. Das ist nicht nur auf den Finanzsektor bezogen, aber auch im Finanzsektor sind eben diese Cloud-Dienste der Big Tech extrem groß und werden von sehr, sehr vielen Finanzinstituten in Anspruch genommen.
Welches sieht die Gefahr einer Abhängigkeit?
Die Finanzinstitute sind zu großen Teilen nicht mehr in der Lage, diese IT-Dienste selbst auszuführen. Und das führt zu einer totalen Abhängigkeit von der Funktionalität und vom Angebot dieser Big Tech und stärkt damit natürlich auch deren Zentralität im System und letztendlich auch ihre Macht. Das schafft Risiken für den Datenschutz, das schafft Risiken für den Verbraucherschutz, aber auch für die Cybersicherheit, weil wir eben riesige Datenpools haben, die, sollte es Cyberattacken geben, sollte es Datenleaks geben, eben immens viele Daten freigeben können.
Das ist ein durchaus realistisches Szenario. Eine IT-Panne bei Microsoft legte 2024 Supermärkte, Flughäfen und Krankenhäuser lahm. Was würde passieren, wenn durch eine ähnliche Panne ein Großteil der Zahlungen nicht mehr abgewickelt werden könnte? Für die ExpertInnen von Finanzwende Recherche ist vieles denkbar.
Selbst unsere Miete überweisen wir per Kontoüberweisung. Selbst an so grundlegenden Momenten ist ein funktionierendes Zahlungssystem ganz essentiell. Und es ist schon vorgekommen, dass Zahlungssysteme eben auch als Sanktionsinstrument genutzt worden sind, auch durch die USA. Und in den Zeiten, in denen wir gerade sind, ist es einfach nicht ausgeschlossen, dass die Einstellung von Zahlungstransaktionen zum Beispiel durch US-amerikanische Unternehmen komplett unrealistisch ist.
Die Abhängigkeit Europas von US-amerikanischen Zahlungsunternehmen könnte also auch politisch ausgenutzt werden. Dass die Technologiegiganten ihre Vormachtstellung irgendwann verlieren, ist dagegen kaum vorstellbar. Das liegt an den Besonderheiten des datengetriebenen Geschäftsmodells. Es führt automatisch zu Marktkonzentrationen. Warum, erklärt Thomas Weck am Beispiel von Verkaufsplattformen. Er ist Professor für öffentliches Recht, Regulierungsrecht und Rechtsvergleichung und war früher bei der Monopolkommission tätig.
Wir haben Kunden und wir haben Händler und der Online-Marktplatzbetreiber führt die zusammen. Und das führt dazu aber, dass Daten bei dem Betreiber dieses Online-Marktplatzes landen. Dieser Markt konzentriert sich sehr schnell bei dem, denn je mehr Kunden da sind, umso mehr versteht der Online-Marktplatzbetreiber, wie man das Matching gut herstellen kann. Dann kommen immer mehr Kunden, sodass am Ende alle mehr oder minder da landen, weil die anderen eben das nicht so erfolgreich machen können.
Wer die Daten hat, kann also wachsen. Und keiner hat so viele Daten wie Apple, Microsoft, Meta, Alibaba oder Amazon. Es ist ein Wachstum, das sich selbst beschleunigt, ähnlich wie die Masse aller Daten dauernd steigt. Dadurch, dass wir Webseiten anklicken und Nachrichten schicken auf Social Media, dass wir unterwegs sind, einkaufen oder bezahlen. Sich immer neue Märkte zu erschließen, ist also zentral im Datengeschäft. Das Finanzgeschäft ist dabei nur ein Baustein in der Strategie. Durch die Daten aus anderen Geschäftsbereichen haben die Digitalkonzerne aber einen Wettbewerbsvorteil gegenüber beispielsweise Mitbewerbern aus der Bankbranche. Fairen Wettbewerb gibt es also nicht. Noch einmal der Verwaltungsrechtler und Monopolfachmann Thomas Weck von der Frankfurt School.
Wir reden über ein Zusammenspiel von Problemen. Wir haben einmal das Interesse, dass andere auch in den Markt können, kommen wollen, dass wir nicht nur einen Player haben. Das ist das Wettbewerbsthema. Wir haben das Datenthema und wir haben natürlich schon auch das Finanzmarktthema. Und gerade das Finanzmarktthema ist ganz klar ein europäisches Thema.
Eine europäische Lösung muss her. Das sagen an dem Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung alle. Die traditionelle Bankaufsicht ist nicht die Lösung, meint die Expertin Carolina Melches.
Das Problem dabei ist, dass Aufsichtspraxis und Regeln, die sind nicht auf Technologiekonzerne ausgerichtet, die ein extrem breites Geschäftsmodell haben und jetzt auch noch Finanzdienste haben. Und ein Großteil der Risiken, die sich aus den Finanzdiensten der Big Tech ergibt, ergibt sich aus der Tatsache, dass es eben Datenflüsse innerhalb des Unternehmens gibt, Finanzflüsse, dass es gemeinsam genutzte Technologien gibt. Und dafür gibt es eben nicht ausreichende Regeln, plus die Aufsicht und die Aufsichtspraxis ist noch nicht an diese Realität quasi angepasst.
Die Ansteckungsgefahr, die sich aus der Vermischung der Sparten ergibt, ist groß. Dabei ist in der EU rechtlich schon viel passiert. Der Digital Markets Act und der Digital Service Act regeln den Wettbewerb, stärken den Verbraucherschutz und die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer. Und dennoch reicht das der Finanzwende-Recherchestudie zufolge nicht aus. Bestehende Gesetze müssen dringend nachgeschärft werden, vor allem bei Cloud-Diensten und künstlicher Intelligenz. Hinzu kommt, die einzelnen Aufsichtsbehörden arbeiten nicht effektiv zusammen, sagt Carolina Melches.
Es gibt viel zu wenig Kooperation zwischen unterschiedlichen Aufsichtsbehörden, die eigentlich miteinander arbeiten müssten. Also Wettbewerbsbehörden, Finanzaufsicht, Datenschützer oder Cyberaufsicht, um wirklich diese Risiken zu identifizieren und da gute Antworten zu formulieren.
Die Kompetenzen der einzelnen Behörden zu Finanzen, Monopolen, Wettbewerb, Datenschutz müssten gebündelt werden, so das Fazit der Studie von Finanzwende Recherche. Superbehörden sollen Superfirmen überwachen. Die Aufsicht müsste sich also an die Firmen anpassen. Aber die Firmen, die sollten sich auch anpassen. Denn so wie sie jetzt strukturiert sind, sind sie nicht nur unüberschaubar groß. Die PrüferInnen schauen auch quasi in eine Blackbox, erklärt die IT-Spezialistin Aya Jaff.
Im Endeffekt müssen wir immer wieder betonen, dass wir nicht wissen, wie die Algorithmen wirklich funktionieren. Wir wissen, welche Daten abgegriffen werden, aber wie der Algorithmus bei Facebook, bei ChatGPT, wie die konkret funktionieren und was am Ende rausgespuckt wird, das können wir nicht einsehen.
Das ist ein Hindernis für die Aufsicht, aber gleichzeitig auch das Geschäftsmodell für die Big-Tech-Konzerne. Das macht es notwendig, größer zu denken. Damit die neuen Finanzdienste überhaupt überwacht werden könnten, müssten sie und ihre Mutterkonzerne entflochten, also getrennt werden. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erklärt der Monopolfachmann Thomas Weck.
Also die Extremform ist tatsächlich, dass man einem Unternehmen aufträgt, was zu verkaufen. Und das gibt es tatsächlich jetzt als Forderung in einigen US-Verfahren, dass die Behörden die Unternehmen zwingen wollen, Teile ihres Geschäfts einfach zu verkaufen. Aber eine Entflechtung kann eben auch noch weniger weit gehen, dass man eben sagt, beispielsweise, ihr dürft unter demselben Dach verschiedene Geschäfte führen, aber ihr müsst sie in einer Silostruktur sozusagen führen. Ja, dass also eins mit dem anderen nicht zusammenhängt. Und das kann halt bedeuten, anderes Management oder keine Datenflüsse oder keine Finanzströme, also keine gemeinsamen Konten. Das kommt dann eben drauf an. Aber das würde ich alles als Entflechtung ansehen.
Was das bewirken kann, zeigt das Beispiel China. Seit die chinesischen Behörden 2020 den Konzern hinter Alipay reguliert haben, wächst er in China nicht mehr weiter. Nun dringt Alipay auf den europäischen Markt. Dort müssten auch Alternativen zu den Angeboten der internationalen Tech-Giganten entstehen. Die EU plant derzeit den digitalen Euro. Das ist ein digitales Zahlungsmittel, das wie Bargeld von den Zentralbanken herausgegeben wird. Weil es als digitaler Zwilling des Euro funktionieren würde, wäre es genauso stabil. Jeder und jede könnte dann in der EU mit dem digitalen Euro bezahlen, unabhängig von Dienstleistungen wie Apple Pay, aber womöglich genauso komfortabel. Aber, das gehört auch dazu, dieses Szenario ist noch Zukunftsmusik. Am Ende sind es die Bürgerinnen und Bürger, die entscheiden, sagt die Tech-Expertin Aya Jaff.
Ich möchte davon absehen, eigentlich unseren KonsumentInnen hier vor Ort zu sagen, was sie verwenden sollen und was nicht. Das ist, was ein wirklich autoritärer Staat machen würde. Wir müssen also an vielen verschiedenen Baustellen ran, sowohl juristisch als auch die KonsumentInnen besser aufzuklären und ihnen bewusst zu machen, wie viel Macht sie denn wirklich abgeben.
Für Thomas Weck, dem Juraprofessor der Frankfurt School, ist die Frage nach der Zukunft von Finanzdienstleistungen noch offen.
Ich kann mir im Moment schwer vorstellen, dass einer, gerade der Big Tech Anbieter, verschwinden wird, einfach weil Daten so wichtig sind und die halt gerade im Umgang mit Daten wirklich sehr gut sind. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass es externe Entwicklungen gibt, die wir jetzt noch schwer abschätzen können, die aber nochmal sozusagen das Spiel neu aufmischen. KI oder Stablecoins.
Weltweit arbeiten mehr als 100 Zentralbanken an digitalisierten Währungen, also an einem System, das in Konkurrenz treten könnte zu den Bezahlsystemen der großen Konzerne aus dem Silicon Valley. Noch kann die EU die Macht der Big Tech im Finanzwesen eindämmen, um VerbraucherInnen, Märkte und die Unabhängigkeit Europas zu schützen. Sie sollten sich jetzt an die Arbeit machen. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus über Big Tech in der Finanzindustrie. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin dieser Folge war Susanne Balthasar. Mein Name ist Emily Tumi. Ich sag tschüss.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.